herzlich willkommen bei Sportlich Genommen, dem Schulsportwelten-Talk. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Wir nehmen hier die Fragen wörtlich und falls sie mal ein bisschen härter ausfallen sollten, auch sportlich. Mein Name ist Felix Moskalev, und ich wäre dafür verantwortlich, falls die Fragen mal ein bisschen härter ausfallen. Die Fragen, die stelle ich meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Detlef Knorrig.
Hallo Felix, grüß dich.
Wir haben schon eine Folge aufgenommen, weil Detlef einfach sportlich so viel in seiner Laufbahn gemacht hat. War Judoka, war Rugby-Nationalspieler und hat zweimal bei den Olympischen Spielen teilgenommen. Ist aber zeitgleich auch schon seit knapp 25 Jahren Lehrer an der IGS List in Hannover. Und auch noch Judo-Trainer ist er auch. Das waren jetzt zu viele Auchs, deswegen muss ich, glaube ich, mal die erste Frage stellen. Nachdem ich euch empfehle, unbedingt auch die andere Folge mit Detlef anzuschauen. Und zwar würde mich interessieren, was ist eigentlich für ein Lehrer, was Olympia oder die Olympiateilnahme für einen Sportler ist, Detlef?
Ja, das ist, du fängst schon wieder mit einer ganz schwierigen Frage an, aber okay, ich gebe mir mal Mühe. Also sag mal so, der Sport, den ich gemacht habe, der Leistungssport, den ich gemacht habe, den kannst du natürlich absolut nicht vergleichen mit dem Schulsport. Das ist ja was völlig anderes. Im Verein, im Stützpunkt, da kommen sie alle gerne in den Sportunterricht und haben auch Bock zu trainieren. In der Schule ist es nicht immer so. Du gehst ja auch noch zur Schule, weißt das ja selber. Da hast du schon manchmal so Experten am Rand sitzen oder die Mädchen, die dann halt eine Krankschreibung vorweisen, die monatliche. Da denkst du, Mann, ey, das ist ja wahnsinnig. Aber dennoch macht mir der Sportunterricht irre viel Spaß. Ne? Also ich mache bisher auch immer mit. Ist für mich dann auch mal wie so eine Trainingseinheit, wie ich da mitmachen kann. Und gerade aktuell, muss ich sagen, tanzen wir Standard. Kann ich gar nicht, wirklich gar nicht. Und das sind aber zwei Schüler, die das selber machen im privaten Bereich. Und dann leiten sie die Stunde. Und ich bin dann auf einmal auf der anderen Seite wieder. Als Lehrer bin ich dann Schüler und mache das, was die sagen. Irre, macht total viel Spaß. Und ich mache die gleichen Fehler und bin genauso unaufmerksam, wenn sie erklären, als wenn ich da vorne stehen würde. Also von daher, dieser Seitenwechsel, es ist gar nicht mal so schlecht.
Also als Lehrer gestartet, irgendwie auch als Schüler trotzdem geendet. Erzähl uns doch mal, wieso bist du damals Lehrer geworden? Wie kam es dazu?
Ich hatte ja während des Sports ja schon studiert. Ich sagte ich ja mal, erst Mineralogie auf Diplom. Das war aber nichts Großartiges für mich. Das konnte ich mich nicht so richtig für begeistern. Allerdings nach langer Zeit. Und dann habe ich einfach das Lehramtsstudium angefangen mit Sport, weil der Großteil von meinem Bekanntenkreis und meine Eltern sagten, Detlef, du musst irgendwas mit Sport machen, das ist was für dich. Und prinzipiell haben sie damit recht gehabt. Ne? Dann habe ich in Hannover Sport studiert und im Nachhinein dann also dazu noch ein zweites Fach genommen, das war Biologie. Ja, und das habe ich dann nach 10 Semestern abgeschlossen, anschließend das Referendariat gemacht und meine erste Stelle ist dann, wie du vorhin sagtest, die IGS List, an der ich heute noch bin. So bin ich so auf einem kurzen, knappen Wege zum Lehrer geworden.
Und in deiner Heimatstadt, du bist ja in Hannover geboren, wie du uns in der letzten Folge schon erzählt hast. Wie läuft denn die Lehrerausbildung oder das Lehrerstudium ab? Werdet ihr da gut vorbereitet oder ist die erste Stunde dann doch wie ein Sprung ins kalte Wasser?
Ja, also das Studium an sich, da hast du, glaube ich, ein und zwei Praktika zu meiner Zeit gehabt an der Schule. Ne? Das habe ich an einer Orientierungsstufe, diese Schulform gibt es heute gar nicht mehr, gemacht. Das war ein Sportseminar. Ansonsten hast du kaum Berührungspunkte mit Schülern gehabt. Eigentlich, ja, bis auf dieses Praktikum. Das hat sich heute natürlich geändert. Heute sind viele, oder gibt es mehr Praktika in der Schule, damit ich auch weiß, wenn ich Lehramtssport oder überhaupt Lehramt studiere, dass ich auch der richtige Mann, Frau bin für diesen Job, weil letztendlich arbeite ich nachher mit Menschen, mit jungen Menschen, denen ich was Wissen beibringen möchte, muss, aber auch so andere Dinge aus dem Leben so ein bisschen nahe bringen sollte. Ne? Von daher fand ich, also hätte ich mich gefreut, wenn ich im Studium schon früher an der Schule gekommen wäre. Im Referendariat ist es dann wieder ein bisschen anders. Das ist schon ziemlich anstrengend. Da hat man halt in seinen Fächern seine Seminare und man ist auch an einer Schule und unterrichtet teilweise eigenständig, teilweise aber auch in der Hospitation, dass man einen gestandenen Lehrer damit bei hat. Und man wird im Grunde dann erst richtig ausgebildet zum Lehrer, der wirklich vorne in der Klasse steht. Und ich kann mich noch an meine allererste Stunde erinnern, die ich in Biologie gemacht habe, 45 Minuten. Sowas Grottenschlechtes, Wahnsinn. Ich habe da 40 Minuten einen Monolog gehalten über irgendwelche Spinnen und nachher die letzten 5 Minuten noch mal 2, 3 Fragen zugelassen und da war die Stunde vorbei. Also, da würden sie dich heute erhängen. Das würde überhaupt nicht mehr gehen. Also, auch damals haben sie gesagt, oh, Detlef, das ist aber ein Schuss nach hinten gewesen. Aber ich habe mich ja im Grunde entwickelt und habe dann doch, glaube ich, mich zu einem gar nicht so schlechten Lehrer entwickelt. Also, nach dem Referendariat war es dann auch die erste Stelle, in die ich in der IGS-Liste gekommen bin. Da bin ich halt geblieben. Und auch da lernst du eigentlich immer noch tagtäglich, auch heute immer noch mit neuen Schülern, mit neuen Situationen umzugehen. Die Inhalte haben sich nochmal verändert. Also langweilig ist das definitiv nicht, dieser Job, ne? Und dieser Beruf Lehrer. Ne? Also nicht ein Tag, der Stundenplan ist zwar immer gleich, aber nicht ein Tag gleich dem anderen. Ne? Von daher ist das schon stark, macht schon Laune. Und auch der Sportunterricht, zu meiner Zeit war wirklich, kam Barren raus, Reck raus und ein bisschen Bodenturnen und dann war es das und Ball in der Mitte. Und heutzutage, was wir für Sportgeräte haben, das ist schon stark. Also so viele alternative Sportgeräte. Ne? Da war zu meiner Zeit, als ich selber Schüler war oder auch als ich Student war, überhaupt nicht dran zu denken.
Was hättest du deinem Kumpel gesagt, wenn er dir erzählt hätte, ja, Detlef, später bist du wieder Lehrer und wieder in der Schule gelandet?
Hätte ich nie geglaubt. Hätte ich wirklich nie gedacht, dass ich mal Lehrer wäre. Dass ich entweder als Schüler, dass ich irgendwann mal in der Schule stehe und dann vor 30 Kindern stehe und denen, was weiß ich, die Photosynthese erklären muss oder den irgendwie einen Fake-Aufschwung beibringen muss oder wie auch immer. Ne? Also das hätte ich, nein. Für mich selber, da war ich immer wissbegierig, das fand ich immer okay. Und auch was den Sport angeht, habe ich gerne neue Sachen ausprobiert. Aber dann, das wirklich der Bandbreite von 30 Schülern irgendwie mal beizubringen, ne? wo ganz kleine sind, ganz große sind, unterschiedliche Körperformen, unterschiedliches Talent, dass ich die alle motivieren soll, oh, das hätte ich mir nie vorstellen können. Wirklich nicht. Aber heutzutage, ich glaube, ich habe Glück gehabt, dass ich da mich für diesen Weg entschieden habe und dass mich Leute beraten haben, Detlef, du kannst das, ne, und macht es mir irre viel Spaß. Weil das auch ein irres Lustiges wird. Man kann so viel lachen und man kriegt auch von den Schülern wirklich eine Menge zurück. Also A, Lob, aber auch Witz. Und wenn sie dann nachher, wenn man als Klassenlehrer die 6 Jahre hatte, dann die Schule verlassen und da kullern ein paar Tränen und wissen, oh, Herr Knorrig, das hat schon Spaß gemacht, ja, dann weiß man wohl, dass man es auch nicht so schlecht gemacht hat.
Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Ich kann auch auf jeden Fall erzählen, ich bin jetzt nicht an Detlefs Schule, aber ich habe von der Schule auch nur Gutes gehört über dich und das spricht natürlich für dich. Das war natürlich ein Weg dahin und wir möchten noch mal ein bisschen auf diesen Weg eingehen und einbiegen. Du warst ja parallel zum Studium, zum Referendariat immer noch Judoka und auch sehr erfolgreich, wie man im anderen Gespräch mit dir herausführen kann. Zum Beispiel eben die 2 Olympiateilnahmen oder der 2-fache Sieg bei ja so ähnlichen Spielen, den Goodwill Games. Hat dieses parallele Sportler-Dasein dein Referendariat oder dein Studium erschwert?
Also erschwert hat es insofern, dass ich halt nicht mit voller Konzentration mich auf mein Studium und aufs Referendariat konnte, also einen Fokus legen konnte. Viele Trainingslager, viel im Ausland, selten da gewesen. Dennoch musste der Stoff und das, was ich lernen musste, musste ja dennoch irgendwo rein. Ne? Also das war schon ziemlich anstrengend. Erleichtert hat mir es schon ein bisschen, was so Standing bei den Schülern anging. Also dann wussten sie, oh hier, Knorrek, das ist ein Judoka, Olympia und Weltmeister und Europameister. Vieles stimmte natürlich nicht, aber so bei einer stillen Poster bist du ja nachher größer, als man überhaupt im normalen Leben ist. Ne? Das fanden sie schon alle toll. Und da waren auch so eine gehörige Portion Respekt schon da. Wenn ich dann irgendwo in den Raum betreten habe, hatte ich definitiv keine Probleme mit Unruhe oder dass sie mich gestört haben, genervt haben. Und da konnte ich denen auch schon sagen, Freunde, so, jetzt ist Ruhe und dann passt das. Ne? Manchmal ein bisschen deutlicher, aber auch flapsig. Heute bin ich, ja, ich kann auch die Sprache der Kinder sprechen, ich verstehe die. Und ich glaube, das ist auch, das honorieren sie, wissen aber auch, dass ich streng sein kann. Aber diese Karte muss ich selten spielen.
Glaubst du, dass du strenger bist im Sportunterricht, weil du selber aus dieser Richtung kommst und Profisportler warst?
Strenger? Nein, ich glaube, nee, ich glaube, ich bin überall gleich streng. Aber ich habe im Sport mehr Nachsehen, wenn was nicht gelingt. Es gibt natürlich Sachen, Ringeturnen, Reckturnen oder manch einer, aber Mädchen können nicht werfen so richtig, obwohl das auch so ein Klischee ist, das ist Quatsch. Das können sie auch alle oder haben Angst vor Bällen. Also ich versuche dann denen immer zu sagen, ihr müsst hier nicht Weltmeister werden. Ihr müsst nicht mit einer blutigen Nase aus der Halle gehen. Aber ich möchte, dass ihr euch hier anstrengt. Weil anstrengen kann sich jeder. Ihr müsst euch bereit erklären, hier beim Sport mitzumachen. Vokabeln lernen muss ich auch. Formeln in der Mathematik lernen muss ich auch. Was weiß ich, weil ich das häufig höre, kann ich nicht. Naja, klar, kann ich auch nicht. Muss ich üben, genauso wie alles andere. Wie die Vokabeln, wie die Formeln, wie ich eine Interpretation im Fach Deutsch zu machen habe. Ne? Das erwarte ich natürlich dann von den Kindern im Bereich Sport auch. Also, weil das musste ich genauso lernen, wie jedes andere Fach auch oder jeden anderen auch.
Glaubst du nicht, dass es einfacher ist, Vokabeln auswendig zu lernen oder eben die Interpretation in Deutsch zu schreiben, weil da starten ja die meisten vermeintlich auf dem gleichen Level. Und bei Sport gibt es ja einmal den Vereinssportler, auf den du eingehen musst, und einmal den oder die Schülerin, die überhaupt keinen Bock hat. Das ist doch schon was anderes, wenn man, sagen wir mal, immer nur, Vokabeln kann ich ja ewig lernen, aber Sport muss ich mich immer zu motivieren, und das ist doch schon eine andere Kiste.
Ja, gebe ich dir recht. Man geht ja immer davon aus, dass wir in der Grundschule auch schon das erste Mal Sport gehabt haben. Und ich bekomme die Kinder ja in der 5. Klasse, sodass sie dann eigentlich schon alle in der Lage sein sollten, eine Rolle vorwärts, Rolle rückwärts im Boden zu machen. Dass sie alle in der Lage sein sollten, zu schwimmen. Ja, das ist natürlich definitiv nicht so. Da ist, was du gerade gesagt hast, da ist die Bandbreite irre groß. Da sind welche, die stolpern die eigenen Füße und ziehen sich die Schuhe verkehrt rum an. Und dann gibt es welche, die langweilen sich, weil sie schon Handstand können oder Räder können oder wie auch immer. Ne? Also muss ich dann meinen Sportunterricht dementsprechend anpassen. Das heißt, für den Guten baue ich eine ganz andere Landschaft aus, und dem gebe ich andere Aufträge, sportliche Aufträge, als dem, der ein bisschen mehr Zuwendung braucht. Ne? Also, aber ich versuche das immer so zu gestalten, dass jeder ein Erfolgserlebnis hat. Das gelingt mir nicht immer. Also ganz ehrlich, also muss ich, das mancher sagt auch, oh, Herr Knorrek, nicht mal das kann ich. Ne? Ich sage aber, ja, irgendwas müssen wir hier hinkriegen. Ne? Und wenn sie sich wirklich engagieren und bereit sind mitzumachen, dann kann es auch schon für mich keine schlechte Bewertung mehr geben, weil dann weiß ich, er ist wirklich an seine Grenzen gegangen und ist bemüht, wenn er das nächste Mal auch wieder macht, dann habe ich ihn auch irgendwo gepackt an seinem Ehrgeiz. Ne? Und das sollen sie, und das versuche ich allen immer klar zu machen, das sollen sie nicht für mich machen. Die Vokabeln lernen sie auch nicht für mich, sondern das machen sie für sich, weil ich Sport finde ich insofern wichtig, dass das eine gesunde Haltung ist. Die sitzen den ganzen Tag in der Schule, wir sind eine Ganztagsschule bis 16 Uhr teilweise, und wenn sie mal die Möglichkeit haben, sich zu bewegen, dann sollen sie das auch tun. Und im Sportunterricht wäre es fatal, wenn sie dann auf der Bank sitzen würden und nur zuschauen können. Also ich finde, Bewegung ist wichtig, ist eine gesunde Haltung, und wenn ich einige Kinder dann animieren kann, wirklich auch in der Freizeit Sport zu treiben oder in einen Verein zu gehen, weil sie mich fragen, Herr Knorrig, was könnten Sie sich vorstellen? Ja, dann habe ich es auch richtig gemacht. Wie gesagt, jeden erreiche ich nicht, aber es ist wirklich sehr selten, dass sich bei mir Sportler oder Kinder dem Sport verweigern. Das irgendwie kriege ich sie immer. Und nicht damit, weil ich den Finger hebe und du musst, sondern weil ich sie irgendwo packe, motivieren kann, gemeinsam lache und denen auch sage, dass ich auch selber alles nicht kann. Von daher, und dass sie hier keine weltmeisterlichen Leistungen zeigen müssen. Von daher, und die Angst halt nehmen. Ne? Das ist auch so. Wie oft stand ich dann irgendwie im Schwimmbad und dann wollten sie vom Einer, Dreier, Fünfer springen und dann klappte das nicht. Und da haben wir es gemeinsam irgendwie gemacht. Das war, und zwar auf eine lustige Art und Weise. Und das hat immer Spaß gemacht. Und nachher waren sie dankbar. Da haben sie, können wir nochmal. Ja, dann passt das auch.
Haben natürlich viele Angst vor den Noten. Ich kenne auch Fälle, das ist dann ein Zeugnis voller Einsen, vielleicht auch von einer 2, und das ist dann vielleicht auch mal eine etwas schlechtere Note, eine 3, das ist vielleicht keine furchtbare Note, aber das ist dann mal so ein Ausrutscher nach unten in Sport. Findest du, dass es im Sportunterricht überhaupt Noten geben sollte?
Ja, warum nicht? Ich finde schon, dass es ein ganz normales, gleichberechtigtes Fach ist. Also bis vor einigen Jahren war bei uns der Sportunterricht, der Wahlpflichtkurs Sport, sogar dreistündig mit einer Doppelstunde Sport, einer Stunde Theorie. Da wurden sogar ganz normale Arbeiten geschrieben, wie später in der Oberstufe, wenn ich dann halt Leistungskurse belege. Und das ist eine völlige Berechtigung, den Sportunterricht zu bewerten. Was ich sagte, also ich bewerte ja nicht die reine Leistung, nicht wie weit jemand springt, sondern was hat er denn geschafft, sich zu verbessern in der Zeit, wo wir das Thema meinetwegen Weitsprung hatten. Wie ist er da rangegangen? Wie hat er sich engagiert, sich zu verbessern? Wer sich nicht verbessert hat, aber hat jedes Mal voll mitgemacht, dann kann das keine schlechte Note werden. Also ich schaue da nicht nach Tabellen, wie bei den Bundesjugendspielen, 4,20 Meter ist eine 2 und 4,50 Meter eine 1 und wer unter 4 Meter springt, hat dann vielleicht eine 3 oder noch schlechter dann was. Also wenn man sich bei mir engagiert, kann es, und sein Sportzeug immer dabei hat und regelmäßig dann, gibt es eigentlich keine schlechte Note, weil dann ist das für seinen aktuellen Stand ist das Beste, was er rausholen konnte. Und dann werde ich das auch entsprechend honorieren. Also dann gibt es keine 5, keine 6, sagen wir mal so. Eine 4, ja, da muss aber auch schon mal ein paar Fehlzeiten dabei gewesen sein. Ne? Aber das ist ja schon wirklich für Sport, finde ich, eine schlechte Note. Ne? Wenn man sich engagiert und mitmacht, Minimum immer eine 3.
Okay. Gut. 3 wäre jetzt nicht, glaube ich, nicht das, womit alle zufrieden sind. 3 ist vielleicht nicht das, womit alle zufrieden sind. Wie kriegt man denn bei dir eine 1? Und man ist jetzt nicht der sportbegeisterteste Schüler. Man ist so ein bisschen untalentiert oder einem wird es auch eingeredet. Hat man dann trotzdem die Chance auf eine 1? Wie muss man da mit Power dahin gehen?
Also ich sag mal, ich habe einige Schüler, die sind die Ersten in der Halle und die gehen als Letztes raus, die bauen auf, bauen ab, machen mit, unterstützen die Schüler, machen Hilfestellungen, sind echte Teamplayer, können vielleicht keinen Aufschwung, aber können andere Sachen, also die können, auch die können eine 1 bei mir bekommen. Aber wie gesagt, es steht dann die Anstrengungsbereitschaft im Fokus und nicht das, die eigentliche sportliche Leistung. Also da gibt es ganz viele, wir haben ja als Sportfest auch einen Triathlon, das ist schon richtig anstrengend. Ne? Und wenn ich ein unsportlicher Typ bin und brauche dafür meinetwegen für diese Strecke, das ist bei uns relativ klein gehalten, 200 Meter Schwimmen, 5 Rad, 2 Laufen und die schnellsten, die Top-Leute sind dann auch mit 25 Minuten unterwegs, das ist relativ zügig. Aber wenn der seine körperlichen Voraussetzungen es einfach auch nicht erlauben und er mit einem Damenfahrer, mit was da kommt und er braucht dann 45 oder 50 Minuten, ist das für mich genauso viel wert wie der Top-Sportler, der dort vielleicht unter 30 gelaufen ist. Das muss man einfach auch in Relation sehen. Und das kommuniziere ich aber auch innerhalb der Klasse so oder innerhalb der Lerngruppe so, dass es da auch kein Neid oder Missgunst oder gibt, wieso der und nicht ich. Ne? Also es hat immer auch was mit Bereitschaft dazu tun, dass man das machen möchte. Und wenn es der Körper einfach oder die das Material nicht hergibt, dann reicht es mir, wenn er ja alles gegeben hat. Definitiv. Und das motiviert die Idee auf jeden Fall.
Was ist dein großes Ziel als Sportlehrer für die einzelnen Stunden? Ich habe schon eine Vermutung, was du antworten willst. Ich muss die Frage trotzdem stellen. Was ist dein Ziel als Sportlehrer?
Als Ziel als Sportlehrer? Also ich fände es cool, das schaffen wir momentan nicht, weil wir gerade Standardtanzen machen. Als Ziel habe ich manchmal jetzt, eine Sportstunde muss eine hohe Bewegungszeit haben. Und wenn sie ein bisschen schwitzen, fände ich auch nicht schlecht. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ne, das ist so das, was ich... So muss eine Sportstunde sein. Ne? Aber mit Bewegungszeiten, also wirklich, das ist, wir haben ja 80 Minuten bei uns. Und wenn du das mal wirklich stoppen würdest, die reine Bewegungszeit von Schülern, das ist erschreckend. Was schätzt du, wie viele Minuten sich dann bewegen bei 80 Minuten Unterricht?
Jetzt bin ich im Antwortmodus. Ich glaube, ich finde die Frage spannend. Ich habe das mal beim Fußball-Bundesligaspiel geschaut. Das war so nach Vereinen aufgeteilt und von 90 Minuten waren es so zwischen 40 und 50. Ich schätze mal, im Sportunterricht gleich unter 30.
Ja. Ja, definitiv. Das sind irgendwas zwischen 14 und 18 Minuten. Und das ist schon eine aktive Stunde.
Mhm. Und ja.
Gut, 80 Minuten ist die Stunde, umziehen, vor, aufbauen, abbauen, dann erklären, Trinkpause machen, nochmal erklären, Feedback geben, die Schüler helfen sich gegenseitig, ne? Also nicht jeder bewegt sich, also das ist schon erschreckend gering. Und wenn ich bedenke, was für Sitzzeiten die dann bei uns in der Schule haben, von morgens um 8 bis 16 Uhr und die paar Pausen, die dann haben, das ist... Das ist die Bewegungszeit erschreckend gering. Und wenn ich dann es schaffe, eine hohe Bewegungszeit im Sportunterricht zu machen und die haben Spaß und haben so ein bisschen geschwitzt dabei, das ist ein cooles Ziel. Ist mir auch also ist mir sehr, sehr wichtig. Es ist mir sogar wichtiger, ob sie einen Handstand können oder ein Rad. Das ist dann nicht ganz so wichtig.
Und langfristig, was ist das Ziel? Alle Judoka werden?
Na, schön wäre es, aber das... Also Judo ist ja so eine vielseitige Sportart. Wenn du das mal gemacht hast, da kannst du, glaube ich, auch viele andere Sportarten. Genauso wie ich das Turnen, ganz, ganz wichtig. Auch wirklich das klassische Turnen. Das heißt ja nicht umsonst Kinderbodenturnen oder sowas, oder Mutter-Kind-Turnen. Das macht man, weil dort wirklich koordinativ viele Grundlagen gelegt werden. Ne? Also das finde ich sehr, sehr wichtig. Genauso wie ich Schwimmen elementar wichtig finde. Wie gesagt, es muss kein Judoka werden. Also wenn sie andere Sportler machen, bei mir in der Schule sind so viele gute Top-Sportler rausgegangen. Da waren Wasserballer, die Nationalmannschaft gespielt haben, Rugby, die zur Nationalmannschaft gekommen sind, ne? Leichtathleten, Siebenkämpferinnen, die so Medaille bei Europameisterschaften gemacht hat. Ne? Also das sind Top-Sportler gewesen, schon zu Schulzeiten. Aber ich habe auch genauso viel andere Schüler, die ich zum Sport angeleitet habe und die gesagt haben, klasse, ich gehe jetzt immer laufen, Herr Knorrig, oder können Sie mir einen Trainingsplan machen, können Sie mir was mit Ernährung machen? Ne? Und die haben innerhalb von diesen 4, 5 Jahren, wo ich sie begleitet habe, definitiv ihren Körper auch verändert, ne? Und sind so froh und glücklich darüber. Ne? Also irre. Ich hatte einen Schüler gehabt, in der 6. Klasse, ein absoluter Kotzbrocken, kann man wirklich sagen. Ne? Der wäre auch fast außer von der Schule geflogen, ist aber zu mir dann irgendwie in Sport gekommen und hat, wir beide haben uns dann irgendwie echt engagiert, aber war aber auch harte Arbeit. Und die letzten 3 Jahre mit dem bei mir in der Schule, das war wie ein Länderspiel. Das war ein ambitionierter Fußballer, hat aber parallel schon immer gepfiffen, Schiedsrichter gemacht, ne? Konnte alles ein bisschen und hat dann nachher auch dann eine mündliche Prüfung gemacht. Top, immer in Kontakt geblieben mit ihm, weiterhin auch heute noch. Also meine ich dann irgendwann hat mich zu seiner Hochzeit eingeladen und der ist heute vom Beruf beim DFB und pfeift in der 1. Bundesliga Fußball. Den sehe ich jeden Samstag irgendwie im Fernsehen, wenn ich die Sportschau gucke. Robert Schröder pfeift Bayern gegen Gladbach zum Beispiel, ne, als erster Schiri. Und das war früher kein guter Schüren. Heute muss er 22 Leute auf dem Spielfeld entsprechend bewerten und reglementieren, dass die gerade laufen und Fußball spielen. Irre. Also von daher, aber auch das ist Arbeit gewesen. Ne? Und ich freue mich über jeden, der im Sport was wird, aber natürlich auch, Sport ist natürlich nicht alles. Ne? Ich habe viele Kontakte zu Schülern, die halt auch im Job sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Und wo man gedacht hat, das wird schwierig.
Wenn diese Geschichten mal klappen, ich glaube, das ist für den Lehrer dann das, was für den Sportler eine Olympiateilnahme ist. Das ist dann wahrscheinlich. Das ist
ja große Zeug. Wenn sie wirklich auf einem guten Weg. Wir haben ja immer ehemaligen Treffen, ne? Und da werden wirklich tolle Geschichten erzählt. Ne? Herr Knorr, können Sie sich noch erinnern daran? Und denken, oh ja, stimmt, da war auch mal was. Ne? Und dann wird es auch manchmal ein bisschen unangenehm von Herr Knorr, wissen, oh ja, da habe ich auch über die Stränge geschlagen. Also lustig ist es auf jeden Fall. Ne? Aber dennoch erinnern Sie sich gerne daran zurück und. Ich sage auch immer, es müssen auch so ganz nur Mainstream, das ist langweilig, daran erinnert man sich. Es muss auch immer irgendwas Besonderes gewesen sein. Ne? Also entweder mal richtig gestritten, mal richtige Touren gemacht haben, irgendwie mit dem Fahrrad von A nach B, wo sie nicht mehr konnten, bei schlechtem Wetter. Ich war mal im Dezember, bei Orkan bin ich mit einer Gruppe, weil wir ins Steinwatt wollten auf Helion, von Cuxhaven nach Helion gefahren. Ey, das war eine Fahrt, riesigen Wellen, Regen, alle haben gebrochen an Bord. Steinwatt haben wir nicht gesehen, weil es denen nicht gut ging, an Land gekarrt, haben einen Tee getrunken. Ich glaube, ich war mit zwei Schülern der Einzige, der zum Steinwatt gegangen ist. Alle anderen haben dann im Restaurant gesessen, trocken, die Sachen trocken machen müssen. Ne? Also, aber wenn ich die heute treffe, Herr Knorr, können Sie sich noch erinnern? Ich sage, ja, ich weiß. Ne? Also, ja. Das ist schon cool. Also Schule muss nicht immer nur Schule sein. Es muss auch ein bisschen, ja, Leben hört sich immer so doof an, aber ja, ich weiß auch nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ne? Also es muss Spaß machen. Es muss Spaß machen. Und wenn es mal nicht Spaß macht, muss es trotzdem in Erinnerung bleiben. Ich kann noch eine Geschichte, da bin ich mit Kindern morgens um 6 Uhr mit der Bahn in Harz gefahren, weil wir dort Langlauf machen wollten. Und da waren welche dabei, die konnten, ja, nee, nicht waren welche dabei, eigentlich alle konnten keinen Langlauf. Aber ich weiß noch, Ekrem, der konnte es null. Null. Der ist dann wirklich zwei, dreimal auf die Nase gefallen. Wirklich, hat ein bisschen geblutet. Und da hatte ich noch einen Studenten dabei, der ist dann mit ihm zurückgeblieben. Naja, haben sie mir nachher erzählt, der hat nichts mehr gemacht. Da haben sie erstmal in Ruhe beide eine geraucht, war kalt, die waren total angefressen. Und ich war mit den guten Leuten weiter vorne. Ja, dann war das eben so, ne? Dann ist es gut. Da fand ich auch nicht schlimm. Dann, das sind so Sachen. Ich sage ja, der gehört auch nicht in Schnee, aber ist nicht schlimm. Aber er kann sich daran erinnern und ich kann mich daran erinnern. Das ist solche Geschichten habe ich viel erlebt letztendlich.
Hast du auch noch selber vielleicht zu Lehrern aus deiner Schulzeit noch Kontakt? Also du sagtest jetzt zu Schülern von dir früher, hast du noch Kontakt? Hast du so ein Vorbild vielleicht auch von deinen Lehrern?
Ja, hier auch in Hannover zur Schule gegangen, Schillerschule, ganz normales Gymnasium war das. Und meine Tochter hat da auch angefangen, ihre 5. Klasse zu machen, bis zur 7. Dann ist sie ja auf die Humboldt-Schule gegangen, weil es da die Kooperationsschule des Leistungssports ist. Und der damalige Konrektor von meiner Tochter war da, zu meiner Zeit, als ich der Schüler war, Referendar. Und der ist da auch ewig geblieben. Und der ist, glaube ich, jetzt vor anderthalb Jahren auch in Pension gegangen. Und den habe ich auch ein paar Mal auch noch mal privat so getroffen. Ne? Also das, einige treffe ich immer noch mal wieder. Man quatscht so ein bisschen. Aber viele von denen, ich bin jetzt auch schon 56, die leben einfach nicht mehr. Ne? Das ist schon zu alt. Schon zu lange her.
Aber sowas sind natürlich auch wieder Geschichten, die nur das Leben schreibt, sage ich mal so schön. Wo du Robert Schröder angesprochen hast, unglaublich lustige Geschichte. Die erste Folge, die ich aufgenommen habe, ja auch mit einem Junior-Schiedsrichter, der von Robert Schröder ausgebildet wurde. Und jetzt sitzt du hier. Und ich möchte dich nochmal fragen, du bist ja selber ehemaliger Leistungssportler und im Gespräch mit dir hast du mir ja auch erzählt, du warst manchmal bei Lehrgängen oder konntest am Samstag nicht zur Schule, weil du bei den Lehrgängen hin musstest, hast Unterrichtsstoff verpasst, musstest dir nachholen, aber hast auch sehr viel Unterstützung erfahren. Hattest du schon die Fälle, dass du eben mit Leistungssportlern in der Klasse unterrichtet hast, und hast du dann auch versucht, denen besonders Tipps zu geben, die besonders zu unterstützen, weil du ja eine besondere Biografie und eine besondere Erfahrung in der Hinsicht hast.
Immer, immer. Also das waren Sportler in meiner eigenen Klasse. Als Klassenlehrer ist es relativ einfach, denen dann Unterstützung zukommen zu lassen, wenn dann waren formlose Schreiben, Knorrig, ich bin am Wochenende auf dem Lehrgang, weil ich muss da zum Turnier hin. Da laufen sie bei mir natürlich offene Türen ein. Und das spricht sich natürlich auch rum. Das, so kamen auch aus anderen Klassen Schüler zu mir. Und Herr Knorrig, können Sie mir helfen? Ich muss da und da mit der Nationalmannschaft weg. Wie mache ich das am besten? Also, das ist für mich selbstverständlich. Sage ich auch immer, und das haben meine Lehrer früher auch mal gesagt, der Stoff muss aber irgendwie nachgeholt werden und das muss irgendwie passen. Ne? Du musst schon deinen Schulstoff irgendwie hinkriegen. Ne? Aber frei, pff, klar, kriegst du. Wenn, ich sag mal, wenn du deinen Verein vertrittst, wenn du dein Land Niedersachsen vertrittst oder sogar noch einfach mal den Adler auf der Brust hast und Deutschland irgendwie bei einer Europameisterschaft vertrittst, dann wäre ich ja doof, wenn ich das nicht unterstützen würde. Ne? Also umgekehrt würde ich es aber genauso sagen, wenn jemand sehr gut Posaune spielt und der ist dann mit einem Riesenorchester unterwegs. Ja, ist das ja auch für mich genau das Gleiche. Finde ich auch brutal gut und stark. Oder jemand eine Galerie hat, keine Ahnung. In jedem Bereich. Also ich finde, besondere Talente muss man fördern, unterstützen. Und wie die Unterstützung letztendlich aussieht, ob ich den freigebe, von Schulbefreiung gebe oder ob ich die im Nachhilfebereich unterstütze, das ist natürlich vom Fall zu Fall unterschiedlich. Aber da laufen sie bei mir immer offene Türen ein.
Besondere Talente unterstützen, finde ich ein ganz besonders schöner Satz, der auch wunderbar zu dem passt, was du weitermachst. Also, du warst früher Sportler, bist Lehrer, aber nach so einem Schultag, wo, glaube ich, viele, inklusive uns Schülern, erstmal erschöpft nach Hause gehen, geht für dich der Tag eigentlich direkt weiter. Du bist ja nämlich auch Judo-Trainer weiterhin. Was motiviert dich dazu?
Gut, ich sag mal, durch den Judo-Sport bin ich ja so geworden, wie ich heute bin. Und ich habe immer gesagt, ich möchte dem Judo-Sport auch was wiedergeben. Und das gelingt mir, indem ich dann nicht mehr Athlet bin, sondern auf der anderen Seite stehe als Trainer. Und das habe ich von Anfang an gesagt, das habe ich auch immer gemacht. Und ja, dann war es halt so, dass ich in der, ich sag mal, in dieser Pampasliga, in der kleinen Liga, im Mäuse-Judo mal angefangen habe. Das hat sich aber so ergeben, dass sie das Kinderbodenturnen in Kirchrode, wo meine Tochter dann auch selber war, ja, hab ich gedacht, das kannst du besser. Ne? Und da wir halt Judo auf einer weichen Matte haben und auch viele Kleingeräte haben, ich dachte, das machst du jetzt beim Judo. Ne? Und dann waren halt alle aus dem, also ich sag mal, bestimmt 3/4 aus dem Kindergarten meiner Tochter sind dann zu mir zum Judo gekommen. Und dann ist das am Anfang ja auch gar kein richtiges Judo. Da ist das Spielsport Spaß mit vielen Geräten, viel Koordination, viel mit dem Partner. Und wenn dann mal irgendwie so eine Judo-Technik da mit einfließen lässt, passt das auch schon. Wenn sie einen ersten Anzug dann mal gehabt haben, so kleine Mini-Anzüge, ich habe welche gehabt, die rannten mit dem Schnuller noch auf der Matte rum. Ne? Also auch völlig cool. Ne? Ja, und so hat sich erstmal weiterentwickelt. Ne? Dann muss man sich natürlich auch Gedanken machen, denn so ein Kinder-Judo ist natürlich kein abgespecktes Erwachsenen-Judo, Erwachsenentraining oder Leistungssporttraining, sondern ist was ganz anderes. Ne? Da hast du damit zu tun, wirklich einmal A, die Nase zu putzen, den Gürtel zu richten. Da hast du, musst du spielen, da musst du gucken, okay, wann kann man was wie machen. Also da habe ich auch einige schlaue Bücher noch gelesen, wie man Kinder vernünftig zum Sport bringt, sie beim Sport lässt und auf die entsprechenden Parameter achtet. Ne? Also auf die entsprechenden Phasen, wann man was wie üben, nachher heißt es ja trainieren kann. Ne? Denn unser Verein ist schon auch für alle Kinder offen. Aber wir haben uns immer auf die Fahne gesetzt, wir wollen irgendwann mal Sportler haben, die auch an Wettkämpfen teilnehmen. Das müssen, wie gesagt, keine Weltmeisterschaften sein. Es gibt ja auch genug kleine Turniere und daraus kristallisieren sich ja irgendwann heraus, ob sie mehr Lust zu haben, zu, was eben mal, für Bezirksmeisterschaft, Landes, Norddeutsche, Deutsche zu kämpfen, ne? Oder noch höher. Aber das ist echt nicht einfach gewesen. Ne? Und dann gehst du dann halt mit den Kindern mit. Ne? Da sind sie dann irgendwann 7, 8, 9, 10 Jahre alt geworden und dann kommen die ersten Hürden, die man nehmen muss, wo sie die Lust verlieren. Ich sag mal, das ist meistens so die Pubertät, das ist schwierig, wo man viele Kinder verliert. Und wenn sie die geschafft haben, dann kommen ja auch irgendwelche Freunde noch hinzu oder Freundinnen. Die Hürde muss man irgendwie nehmen. Und die letzte Hürde, sage ich immer, ist, was ist, wenn sie das Abi gemacht haben, dann irgendwie so 18, 19 sind, sehr ambitioniert gewesen sind und auch viel Spaß machen, dann wollen sie studieren oder arbeiten, dann ist die Zeit nicht mehr da, dann müssen sie vielleicht den Ort wechseln, Studienort wechseln, da verlierst dann doch nochmal welche auf der Strecke, um mit dem weiter Sport zu machen. Ich sage, Judo ist eine Lifetime-Sportart, die kannst du von 5 bis 80 betreiben, ne? Und alles auf einem entsprechenden Niveau. Und das muss immer das Ziel sein. Ne? Also, aber das ist definitiv nicht einfach. Ne? Und alle unterschiedlichen Altersstrukturen haben unterschiedliche Inhalte, ne? Und Intensitäten, Umfänge, wie auch immer. Ne?
Niveau, das Stichwort nehme ich. Klang jetzt sehr bescheiden. Das ehrt dich natürlich. Und du hast jetzt uns viel über den Jugend- oder den Kinderbereich erzählt, in dem du aktiv warst. Du hast ja aber mit deinem Verein, nenn ihn ruhig, ne, Werbung darf hier auch sein, für die gute Sache, ganz schön große Erfolge als Trainer eingefahren, nicht wahr?
Ja, was heißt, ja klar, es ist U-Team Hannover. Wie gesagt, wir sind am Stützpunkt, am Olympischen Stützpunkt, haben wir unsere Trainingszeiten. Einige von den Top-Athleten nehmen einfach ausschließlich die Stützpunkt-Trainingseinheiten wahr. Wir haben aber auch eigene Vereinszeiten, wo die nicht Leistungs- oder Wettkampfsportler dabei sind, beziehungsweise die ganz kleinen. Ich muss sagen, also aus der Gruppe, mit der ich vor 20 Jahren angefangen habe, die damals so 4, 5 sind, sind immer noch bestimmt 4, 5 dabei, aber alle kämpfen sie in der Nationalmannschaft, haben schon eine EM gekämpft, haben eine WM teilweise gekämpft. Ne? Also das sind wirklich Top-Athleten. Das ist gar nicht schlecht dafür, dass wir die hochgekommen sind. Also von daher, das kann man als Erfolg verbuchen. Und jetzt kommen immer weitere Kinder nach. Wir haben sehr, sehr gute Trainer im Nachwuchsbereich, die das gleiche Konzept so machen, wie ich es mal gemacht habe. Ne? Das ist echt toll. Bitte?
Was meinst du mit deinem Konzept?
Ja, schon. Also ich sag mal, wenn wir was machen, wollen wir es vernünftig machen. Wir wollen nicht auf Erfolge trainieren, dass die Kinder mit 11, 12 die großen Superstars sind. Das ist relativ einfach zu machen, indem man, ich sag mal, nicht so saubere Techniken beibringt, sie vielleicht schon Krafttraining machen lässt. Das machen wir. Wir wollen wirklich eine sehr, sehr gute technische Ausbildung haben und alle anderen Parameter kommen erst später. Mir ist es lieber, der verliert die ersten Male und erst wenn es entscheidend wird, vielleicht Ende der Jugend, Anfang Junior, Erwachsenen, dass dann die Erfolge sich einstellen. Und da sind wir bisher immer sehr, sehr gut mitgefahren. Also Technik geht vor Kraft und Ausdauer und hinten raus muss man natürlich auch das auch beherzigen, Kraft und Ausdauer und Flexibilität und Beweglichkeit, aber das darf nicht am Anfang das Nonplusultra sein.
Und nicht zu vergessen ist natürlich auch, dass du als Trainer das Judo-Team Hannover in die Bundesliga geführt hast und damit natürlich auch ganz vielen Nachwuchssportlern überhaupt ermöglicht hast, sich auf so hohem Niveau zu messen. Ich könnte jetzt natürlich fragen, ne, Transfer in die Schule, wieder, was ist eigentlich anders im Training mit Leistungssportlern und mit Training mit allen, aber da wäre ich ein schlechter Journalist, wenn ich das fragen würde. Deswegen frage ich jetzt mal nach, was ist eigentlich genauso? Egal, ob du mit einer sehr verschiedenen Klasse trainierst oder mit Leistungssportlern, die hoffentlich immer voll Bock haben.
Genauso ist es. Ich meine, du arbeitest auch damit mit Menschen zusammen, mit Menschen unterschiedlichen Alters, unterschiedliche Charaktere. Du sagtest ja gerade selber, eine Bundesligamannschaft, auch wenn sie immer alleine auf der Matte stehen und alleine kämpfen müssen, ist ja ein Team. Und so ein Team, genau wie eine Klasse, musst du so formen, sag ich mal, dass sie zusammenhalten. In einer Mannschaft, da wachsen manch eine über sich hinaus, was sie im Einzelnen nie schaffen würden, schaffen sie im Team. Und das ist halt das Gleiche wie in der Schulklasse, ne? In so einer Lerngruppe. Ne? Also die Arbeit mit Menschen ist immer sehr individuell, sehr, sehr persönlich. Das mache ich in der Schule auch, wie auch im Sport auch. Es gibt ganz viele Einzelgespräche. Man hört sich Sorgen an auf der Matte. Wie ist das Jahr? Führerscheinprüfung einmal durchgefallen. Oh Mann, ja, wie machen wir das? Ne? Läuft Schule? Müssen wir dir irgendwie da eine Unterstützung zukommen lassen? Ne? Brauchst du irgendwie eine Nachhilfe? Oder da wir in Gewichtsklassen sind, du bist zu leicht, zu schwer. All da ist das natürlich nicht damit getan, dass du das Training einfach abspulst und sagst dann nach 90 Minuten, okay, jetzt geh ich nach Hause, esse Abendbrot oder so. Nein, dann bist du immer noch auf der Matte, bist immer ansprechbar, aber auch tagsüber, wenn ich Zeit habe oder kriege eine Nachricht, dann muss man halt schon reagieren. Und das mache ich ja mit meinen Schülern genauso. Ne? Also wir arbeiten mit Menschen und da ist Kommunikation, egal in welcher Art und Weise, ob es nun spezifisch ist, sprich Judo, oder ob es eine Sorge ist, bin ich dafür Ansprechpartner und muss mich kümmern.
Erinnerst du dich bei deiner Arbeit an deinen eigenen Trainer? Du hast ja im Gespräch über deine Karriere gesagt, der hat dir sehr viel mitgegeben. Versuchst du zu denken, ja, das hat mir damals geholfen, das setze ich jetzt wieder ein?
Ja, definitiv. Also Jürgen Klinger war für mich ein Wahnsinnstrainer, wirklich. Wir haben also nicht nur rein fachlich, sage ich mal, auf der Matte, sondern auch wir haben über alles geredet. Wir haben, also ich konnte ihn nachts wecken, wenn es sein musste, und um Rat fragen, und hat mir immer geholfen. Wir haben viele Sachen ausdiskutiert. Wir waren nicht immer einer Meinung, völlig normal. Aber da habe ich gesagt, der hat seinen Job als Trainer ernst genommen und das nicht nur als Job gesehen, sondern das war Passion, das war, ja, der hatte Bock, was zu bewegen. Und da guckt man nicht auf eine Stunde, ob ich mehr oder weniger mache, sondern das ist halt der Mensch, der halt im Vordergrund steht. Und wenn das halt dementsprechend so viel Zeit benötigt, dann macht man das auch. Dann, ja, so, und so sehe ich das genauso. Ne? Man muss immer so vorstellen, die Athleten, die meinetwegen jetzt Leistungssport machen, die vertrauen ja einem Trainer. Und die investieren, wie ich es auch gemacht habe, irre viel Zeit. Und wenn ich die dann missbrauchen würde und meine Zeit haargenau ganz klein abrechnen würde und nicht die Zeit investiere, die sie auch investieren, dann wäre ich dem Ganzen nicht gerecht. Dann könnte ich dann, das könnte ich nicht sagen. Also, du, pass auf, das Problem können wir es morgen besprechen. Das schaffe ich heute Abend nicht mehr. Ne? Nein, das drückt den jetzt. Also muss ich das jetzt machen. Ne? Und es gibt natürlich Dinge, die man vielleicht nicht von eben auf jetzt arrangieren und erledigen kann. Dann ist das halt ein Plan über mehrere Tage, Wochen oder Monate, wenn es irgendwas gibt. Ne? Aber das muss man machen. Ne? Und das steht zwar in keinem Buch geschrieben, aber so verstehe ich Trainerarbeit, dass ich wirklich für meinen Athleten da bin, egal in welchem Rahmen.
Ja, danke für diese Einblicke. Ich finde das ganz großartig, kann man auch sagen. So ein großes Engagement für den Sport, so ein großes Engagement für Menschen. Und ich habe es gestern schon gesagt beim ersten Gespräch, ein Leben für den Sport eigentlich. Ein Mensch, nicht nur eigentlich. Ein Mensch wird ja in deinem Leben und auch in deinem sportlichen Leben eine ganz besondere Rolle gespielt haben. Deine Tochter Anna Monta-Oleg, sie ist in deine Fußstapfen getreten, wohlgemerkt keine kleinen Fußstapfen, zweimalige Olympiateilnehmer, viele Siege, deutscher Meister im Judo Und auch sie hat schon in erster Folge eingefahren. U21 Europameisterin und Weltmeisterin 2021. Und ich sage mal so, es war ihr Verdienst. Aber du hast ja vielleicht daran auch einen Anteil. Wie besonders ist es, mit der eigenen Tochter zu trainieren?
Auch nicht einfach. Aber es macht auch irre viel Spaß. Also, und da zählt es der Zeit überhaupt nicht. Ne? Weil, man sieht sich zu Hause, man sieht sich am Training, ne? In der Schule nicht. Aber aber es war auch nicht einfach. Da habe ich auch häufig an mich selber zurückdenken müssen, ne? Weil sie am Anfang auch nie gewonnen hat. Ne? Auf irgendwelchen kleinen Turnieren, da hat sie mal einen zweiten, mal einen dritten, ist mal rausgeflogen. Und war bei mir nicht anders. Ne? Und schön ist, dass sie auch nicht Knorrig heißt, sondern Oleg. Das war am Anfang für sie einfacher auf jeden Fall, nicht mit so einem, mit dem Namen im Judo leben zu müssen. Und ich habe immer gesagt, Anna, das, du wirst sehen, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass ich Wert drauf lege auf eine saubere technische Ausbildung, damit die Erfolge dann gemacht werden, wenn es wirklich interessant wird und nicht im Kinderbereich. Ne? Ich sage mal, im Kinderbereich erfolgreich zu sein, ist einfach. Hinten erfolgreich zu sein, im Erwachsenenalter, das ist viel, viel schwieriger, die dorthin zu bringen. Ne? Und im Judo ist es ja schon so, dass du sehr, sehr lange trainieren musst, überhaupt Erfolge einfahren zu können. Ne? Und da habe ich so oft motivieren müssen, sagen, oh, wieder, dann bin ich mit ihr mal zu einem ganz alleine, nur als Papa und nicht als Trainer für 7, 8, 9, 10 andere Kinder, die gleichzeitig an mir dranhängen und ich betreuen muss, aber so Kinder sind nur mit einem zum einen einzigen Turnier nach Bremen mit ihr gefahren, war 1:1 für sie da. Und dann hat sie auch mal gewonnen. Und da hat sie sich halt irre drüber gefreut. Das weiß ich noch wie heute. Ne? Es ist immer einfach, wenn Kinder gewinnen. Ne? Und wenn was klappt, das ist einfach. Aber Kinder oder Athleten bei Laune zu halten, wenn sie verloren haben, das ist echt schwierig. Ne? Und du musst auch in jeder Niederlage immer was Gutes sehen. Es gibt auch immer gute Sachen. Immer. Also es ist nicht nur schlecht. Und das muss man halt kommunizieren, muss man erklären und als Auftrag für den nächsten Wettkampf sehen, dass wir das irgendwie verbessern und auch fürs nächste Training sehen, wo wir an diesen Fehlern arbeiten. Ne? Und das ist mir mit Anna insbesondere, das mache ich ja nicht nur alleine, da sind ja ganz viele mittlerweile, die an dieser Leistung teilhaben. Ne? Also ein Krafttrainer ist da. Klar, man spricht sich ab, so, was muss gemacht werden, wie muss gemacht werden, alles gut. Es ist ein hauptamtlicher Judoka da, Judo-Trainer da, Landestrainer da. Aber wir stehen halt auch immer zu zweit auf der Matte. Ne? Im Grunde bin ich immer der erste Ansprechpartner, aber ich mache das nicht mehr alleine, weil ich das auch nicht mehr möchte, ne? Und auch nicht mehr kann, sage ich ganz einfach mal. Dann ist da ein Mental-Coach oder Coachin vor Ort, ne? Diese immer mal wieder nutzt. Da ist die Physio, da sind die Ärzte. Also zu diesen Leistungen, die du nachher vorhin aufgerufen hast, das Europameisterschaften, EOF, Weltmeisterschaften, das ist heute von einem einzigen nicht mehr leistbar. Auch nicht von mir als Vater von einer tollen, tollen Athletin, sage ich ganz einfach, sehr erfolgreichen Athletin. Da ist ein ganzes Team dahinter. Ne? Und im Judo ist es ja auch so, dass das wird eine Partnersportart. Ne? Also ich brauche auch meine Partner, mit denen ich trainieren kann. Und zwar nicht nur einen, ich brauche am besten 20, wenn ich mit 20 unterschiedlichen Profilen trainieren kann. Ne? Damit ich dann in der Weltspitze, wo ich auch auf diese Profile treffe, entsprechend vorbereitet bin. Das ist schon ziemlich komplex, muss ich echt sagen. Ne? Aber ich sage, meine Tochter macht das mir immer sehr, sehr einfach, mit ihr gemeinsam zu trainieren. Sie ist sehr ehrgeizig, manchmal muss sie heutzutage noch bremsen. Sie bremst mich dann aber auch wieder, wenn ich wieder zu pingelig werde und zu genau bei der Technik, ne, dann merke ich das, oh, okay, die Stimmung kippt, hören wir auf, machen wir was anderes, das läuft auch. Und nächsten Tag sprechen wir drüber, oh ja, gestern, oh Papa, ich hätte schon wieder, ne, ne, also, aber alles gut, ne, also, das wechseln wir beide ziemlich gut, ne, und ja, wie gesagt, wenn es Niederlagen gibt, da bin ich sowieso immer der Erste. Wenn ich da bin, an der Schulter wird sie dann ausgeweint, wenn es sein muss. Ja, dann passt das auch. Aber es ist nicht einfach.
Wieder bei den Eltern. Würdest du jungen Sportlern, die vielleicht auch nach diesem Gespräch neue Einblicke in den Leistungssport bekommen haben, die nochmal zusätzliche Motivation für ihr Training erhalten haben, oder Leuten, die jetzt überhaupt erst Lust für Sport bekommen haben, was würdest du jetzt mal bezogen auf den Leistungssport wirklich denen raten? Ist es wichtig, sich so ein klares Ziel zu setzen? Oder was ist das Wichtigste, das Positive in den Niederlagen sehen, was du angesprochen hast? Nimm uns mal mit in die Welt des Leistungssports, noch ein letztes Mal.
Also ganz ehrlich, das sind ja noch relativ junge Athleten, ne? Oder auch wenn sie auch im Anfang 20er Bereich sind. Ziele setzen im Leistungssport musst du auf jeden Fall haben. Es sollten realistische Ziele sein. Es dürfen auch Träume mal mitunter sein, ne? Aber das sollten schon so, dann sind sie halt ein bisschen weiter weg. Aber man darf nie das Leben neben dem Leistungssport vergessen. Das heißt also, wenn sie jung sind, Schule, wenn sie ein bisschen älter sind, Studium, Ausbildung oder ähnliches oder Job, das ist auch enorm wichtig, gerade in so einer Randsportart wie beim Judo, wo du nicht von leben kannst, wenn du da Weltmeister wirst oder Olympiasieger wirst. Du wirst immer noch mal einen Job haben. Und dieser Ausgleich, dieser gedankliche, der mentale Ausgleich zwischen Job, Arbeit, Beruf, Studium und Leistungssport, der macht dich stark. Wenn du nur im Judo, nur an Judo denkst, von morgens bis abends, ich glaube nicht, dass du zufrieden bist. Also da brauchst du mindestens zwei Betätigungsfelder, wo du auch mal abschalten kannst.
Tolles Schlusswort, glaube ich, weil ich auch der Überzeugung bin, das, was du gesagt hast, das, was du mir und meinen Zuschauern mitgegeben hast, gilt für alle Bereiche. Es gilt nicht nur für den Sport. Und ich glaube daher, dass dieses Gespräch für alle sehr bereichert war. Für mich war es. Ich habe Neues über den Sport gelernt. Ich habe Neues fürs Leben gelernt von jemandem mit so viel Erfahrung wie dir. Und ich hoffe, das trifft auch auf euch, liebe Zuschauer, zu. Danke, dass du da warst, Detlef.
Gerne, Felix. Bis dann. Tschüss.
Noch nicht ganz tschüss. Ein letztes Dankeschön geht natürlich nochmal an die Zuschauer fürs Zuschauen. Über eine positive Bewertung freuen wir uns immer. Und ich bedanke mich natürlich auch bei der Region Hannover und dem Fonds für Digitales, die dieses tolle Gespräch überhaupt erst ermöglicht haben. Also bis zum nächsten Mal und habt bis dahin eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.
Ciao.